Da steht er und wartet. Er ist heute Morgen ganz früh raus, in aller Stille und Heimlichkeit. Die Kinder waren noch am Schlafen, die Frau war noch am Schlafen. Er hat ein wenig gegessen, denn viel haben sie nicht. Es musste reichen. Die Nacht, die war ganz schön anstrengend. Die Kinder waren unruhig. Aber es nützt ja nichts. Er muss sich auf den Weg machen. Er muss zur Arbeit. Er muss irgendwie Geld nach Hause bringen. Da steht er auf dem Marktplatz und wartet und hofft. Er ist nicht alleine. Viele andere Männer und Frauen warten mit ihm. Sie warten, dass da jemand kommt und ihnen Arbeit anbietet. Und dann, als es soweit ist, ein Unternehmer einbiegt und er schon zu hoffen wagt, bekommt er einen Anruf. Seine Frau dran. Du musst nach Hause kommen. Den Kindern geht's nicht gut. Und mir auch nicht. Du musst nach Hause. Hilf mir bitte. Da steht er und muss sich entscheiden. Geld für die ganze Familie? Oder jetzt mal nach Hause seiner Frau, seinen Kindern helfen? Er entscheidet sich für die Familie, macht sich auf. Er macht die Kinder fertig, bringt sie zur Schule, entlastet seine Frau. Aber das Geld ist noch nicht da. Also macht er sich wieder auf den Weg und stellt sich dorthin, wo er schon mal war, heute Morgen in aller Frühe, und wartet. Und tatsächlich, es ist ja schon Nachmittag, schon Mittag, und da kommt doch noch jemand. Er hätte es gar nicht mehr zu hoffen gewagt, dass noch jemand vorbeikommt und für ihn Arbeit hat. Aber dann sieht er da diese zwei Männer neben ihm. Er kennt sie. Ihm geht's richtig elend. Er weiß, sein Elend ist bei weitem nicht so schlimm wie ihr Elend. Und er sagt ihnen, wisst ihr was? Da sind nur noch zwei Plätze. Ihr könnt sie haben. Da steht er also, immer noch, spät am Nachmittag, und wartet und hofft, dass jemand kommt und ihm Arbeit anbietet. Wir sind in der Predigtreihe Leidenschaftlich Leben und wir gucken uns dabei an, wie Jesus gelebt hat, was Jesus angetrieben hat, wie er Gerechtigkeit Gottes in dieses Leben hineingebracht hat. Und wisst ihr was, wenn ich so an diesen Mann denke, wer könnte es ihm verübeln, wenn dieser Mann irgendwann aus lauter Verzweiflung zur Flasche greift und einfach sein Elend wegsäuft? Wer könnte es ihm verübeln, dass dieser Mann irgendwann so verzweifelt ist, dass er kriminelle Handlungen an sich nimmt, einfach nur, weil er seine Familie versorgen möchte? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich solche Menschen beobachte, dann habe ich immer so das Gefühl, hey Leute, ändert euer Leben. Was macht ihr denn da? Ist doch ganz einfach. Ja, das stimmt. Es ist ganz einfach, von meiner Position aus das Ganze zu betrachten und zu sehen und zu sprechen. Aber ich war niemals in ihrem Leid, in ihren Voraussetzungen. Vielleicht ist dir dieses Beispiel von diesem Mann irgendwie bekannt gekommen, denn Jesus sprach darüber in einem Gleichnis. Das können wir nachlesen in Matthäus 20. Da sagt Jesus: Denn im Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie an seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter an. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinen Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Grundbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du bist ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Grundbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du nicht mit mir sich auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Könnt ihr euch vorstellen, wie es diesem Mann erging, der am Anfang wartete, dass ihm jemand Arbeit gibt? Was gerade eben in seinem Herzen bewegt wurde, wie er sagte, für diesen Mann werde ich auch einen vollen ganzen Tag arbeiten. Denn er hat mein Leid gesehen und hat was dagegen unternommen. Er hat mir ein Denar gegeben. Ein Denar ist nicht viel, es ist ein Tageslohn. Da kannst du deine Familie einen Tag lang von versorgen. Aber da sind auch noch die anderen. Die finden das ganz schön ungerecht. Was soll denn das? Da arbeitet jemand eine Stunde und bekommt denselben Lohn wie derjenige, der 10 Stunden arbeitet. Hallo? Geht's noch? Wie würde es an uns gehen? Du arbeitest einen ganzen Monat, quälst dich ab jeden Morgen und dann stellt dein Chef jemanden ein, der arbeitet 2 Tage. Und am Ende guckst du auf dein Gehalt und denkst du, ja, ist auch das, was ich verdient habe. Und dann guckst du auf den, der 2 Tage gearbeitet hat und denkst, ja, das kann aber nicht sein. Wie kann er genauso viel verdient haben wie ich? Ich, der ich mich hier abgeschuftet habe. Merkt ihr was? Ungerechtigkeit ist etwas sehr Persönliches, hat mit meinen Gefühlen zu tun. Wenn ihr mal bei der Familie Leinweber zu Besuch seid, dann werdet ihr ganz viel Ungerechtigkeit von meinen Kindern hören. Denn die Eltern sind immer ungerecht zu ihnen. Egal, wie du sie erziehst, es ist irgendwie ungerecht und unfair. In diesem Gleichnis finden wir 2 verschiedene Herzen. Einmal sind da die Herzen derer, die geschuftet haben und die denken, also, wenn ich schon so viel getan habe, dann müsste ich eigentlich auch viel, viel mehr bekommen als die anderen. Und da ist da noch der Grundbesitzer, unser Gott, unser Herr, Jesus, der gekommen ist, um eine neue Gerechtigkeit aufzurichten und sagt, dein Herz ist neidisch. Auf wen? Auf mich? Weil ich ein weiches Herz habe? Weil ich ein gütiges Herz habe? Denn Gottes Gerechtigkeit umarmt alle Menschen. Gottes Gerechtigkeit bleibt nicht bei einigen wenigen stehen, denn Gottes Gerechtigkeit denkt an alle Menschen. Denn was hat sich denn getan? Was hat sich geändert? Derjenige, mit dem er sich geeinigt hat auf einen Denar, hat einen Denar bekommen und er konnte seine Familie versorgen. Und der, der nur eine Stunde arbeiten durfte, hat einen Denar bekommen und konnte seine Familie versorgen. Er musste keine Schulden auf sich nehmen. Keiner ist ärmer und keiner ist reicher geworden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie wir uns oft Gerechtigkeit vorstellen oder was wir als gerecht erachten. Ihr seht da so ein paar Tiere und einen Lehrer, Prediger, Präsidenten, was auch immer, jemand, der das Sagen hat. Ja, und sagt, Leute, damit es allen gerecht zugeht, klettert alle auf diesen Baum. Ich meine, ist das noch gerechte Aufgabe, oder? Und wir merken alle sofort, irgendwas stimmt da nicht. Das ist nicht gerecht. Das ist totale Ungerechtigkeit. Warum? Weil die Voraussetzungen für einen jeden verschieden und anders sind. Die Voraussetzungen sind es, die das alles hier ungerecht machen. Wir haben es hier mit einer systembedingten Ungerechtigkeit zu tun. Ich begegne immer wieder Menschen, die gerne über Ausländer reden, hier in Deutschland. Und sich auch gerne darüber aufregen. Aber es sind nicht nur die Ausländer, es sind so auch die Langzeitarbeitslosen. Und den allen müsste dieses und jenes gekürzt werden, wenn sie sich nicht bewegen und dieses und jenes tun, wie ich übrigens auch schon tue, ist das Gefühl. Merkt ihr da was? Ich bin der Maßstab. Ist hier der Afe der Maßstab? Für den ist es gar kein Problem. Er sagt, Mensch, total die gerechte Aufgabe. Sicher komme ich da drauf. Easy peasy. Und was macht aber die Schnecke? Die braucht ganz schön lange bis dahin. Würden wir uns dann schon aufregen? Der bewegt sich ja gar nicht. Über diesen Langzeitarbeitslosen. Wisst ihr, wie Jesus mit Ausländern umgegangen ist? Er kam ja nach Israel, sein erwähltes Volk. Er kam nach Israel in ein besetztes Israel. Dort waren die Römer, die Vorherrscher, und sagten den Israeliten, wo es lang geht. Und dann kommt Jesus in sein Land, in sein Volk und sagt kein einziges Wort gegen die Ausländer. So würde es sie gar nicht geben. Er macht sogar noch etwas viel, viel Krasseres. Er hebt den Glauben eines römischen Offiziers so hoch und sagt, schaut, liebes Volk Israel, dieser Mann, der hat wirklich Glauben. Er zeigt Vertrauen. Und was folgte? Ein riesen Shitstorm über Jesus. Morddrohungen. Wie kann er sowas denn nur machen? Sein Volk zu kommen und seinem Volk zu sagen, die Ausländer hervorzuheben, zu sagen, schaut sie an. Aber dabei bleibt der Jesus ja nicht stehen. Jesu Gerechtigkeit geht noch viel, viel weiter. Denn was macht er? Er erwählt Frauen als seine Begleiter. Er beschützt sie. Er stellt sich auf ihre Seite. Er wehrt Kritik gegen sie ab. Er lässt sie zu seinen Füßen sitzen, was nur junge Männer machen durften. Er behandelt sie gleichwertig wie auch die Männer. Was glaubt ihr, was da los war? System in Gefahr. Unser Patriarchat. Jesus geht auf die Kinder zu. Er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Er spricht ihnen ein Recht, ein Wert zu. Vorher waren sie nichts wert. Kinder kannst du bekommen, so viele du willst. Mit denen kannst du machen, was du willst. Nein, Jesus sagt, da sind vollwertige Mitglieder der Gesellschaft und segnet sie. Was macht er mit Kranken? Er geht zu den Kranken, berührt sie, heilt sie, nimmt sie Zeit für sie, ist bei ihnen und sagt ihnen, nein, ihr seid nicht schuld an eurer Krankheit, an eurem Leiden. Und auch nicht eure Eltern, sondern Gott ist bei euch und zu euch gekommen, um euch Heilung zu bringen. Was macht er mit den Armen, die nichts mehr zu hoffen hatten? Er stellt ihren Wert so hoch wie der Thron Gottes und sagt, euch gehört das neue Reich. Euch, ihr Armen, die ihr jetzt leidet. Und nicht nur das. Jesus stellt sich auf ihre Stufe. Er selber wächst in armen Verhältnissen auf. Er selber bleibt arm, um ihnen zu zeigen, ich bin mit euch. Ich, euer Gott, habe euch nicht verlassen. Ich bin bei euch. Er begegnet den Ungebildeten. Nicht von oben herab, sondern findet eine Sprache, die sie verstehen und schätzt sie wert und sagt, auch für euch gibt es eine Zukunft. Und dann die Sünder, die Zöllner, die Prostituierten, der Abschaum der Gesellschaft, die Junkies, die Spielhöhlenbesucher, so all die, die wir nicht so wirklich gerne sehen wollen. Ihnen begegnet er auf Augenhöhe. Sagt, wisst ihr was? Ich begegne euch von Mensch zu Mensch. Er erwirbt ihr Vertrauen. Und in diesem Vertrauen darf er ihnen sagen, dass sie etwas falsch machen. Er kommt nicht von oben herab, sagt sie, ihr Sünder, ihr, die ihr alle auf dem bösen Weg seid, sondern er wird eins mit ihnen. Er ist vertrauenswürdig und deshalb darf er ihnen sagen, was sonst keiner darf. Und dann die Krönung, oder? Er spricht die Schuldner frei, die Schuldigen, die Sünder. Er erlässt ihnen ihre Schuld und sagt, wisst ihr was, ich stelle alles auf Null. Ihr dürft euer ganzes Leben von vorne anfangen zu leben. Stellt alle Weichen wieder richtig. Euch widerfährt Gottes Gerechtigkeit. Ihr dürft wieder vom Neuen anfangen. Und was macht es mit all den Menschen? Alarm, 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 System in Gefahr, System in Gefahr, System in Gefahr. Kennt ihr das? Und dann geht's richtig los. Bestechung, falsche Zeugen, Falschaussagen ohne Ende, Morddrohungen, dabei blieb es nicht mehr, sondern man wurde handgreiflich. Dieser Mann musste weg, er musste sterben. Gewalt wurde angewendet. Warum? Weil er den Menschen gesagt hatte, was Gerechtigkeit Gottes ist, dass alle Menschen bei Gott angenommen sind. Alle, ohne Ausnahme. Denn Gottes Gerechtigkeit, wenn wir sie richtig verstehen wollen, sie umarmt alle Menschen, sie ist für alle Menschen da und sie möchte gelebt und praktiziert werden. Du und wir sind nun an Jesu Christi Stelle, statt diese Gerechtigkeit in die Welt zu tragen, wie auch Christus sie in diese Welt getragen hat. Wisst ihr, was Gerechtigkeit bedeutet? Man muss nur sich die Glückseligpreisungen angucken. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Aber nur ein paar Verse weiter. Diejenigen, die nach Gerechtigkeit dürsten und hungern, sie werden verfolgt werden. Auf die kommen schwere Zeiten. Warum? Weil das System in Gefahr ist. Weil es alles durcheinander wirbelt. Denn es hat alles mit einem systembedingten Ungerechtigkeit zu tun. Ich habe da an uns gedacht. Gerechtigkeit. Wie leben wir Gerechtigkeit Gottes heutzutage? Und ich finde, Fairtrade ist wirklich eine richtig gute Sache, da zu beginnen. Und Fairtrade kann nur einen Anfang darstellen. Kaffee, Tee, Bananen, Rosen, all das. Fair zu kaufen, das heißt dafür mehr zu bezahlen als woanders, damit jemand, der dafür schuften musste, arbeiten musste, Lohn bekommt. Lohn, mit dem er seine Familie versorgen kann. Ich finde es nur gerecht. Und übrigens, falls du sagst, naja, aber der schmeckt mir nicht. Man kann auf Kaffee, Tee, Bananen verzichten. Wusstet ihr das? Und man würde weiterleben. Was ist mit Unternehmen, die Menschenrechte mit Füßen treten? Einfach darüber hinwegsehen? Weiter shoppen gehen? Ich kann mir halt keine anderen leisten und die haben nun mal die billigen und die schönen Klamotten. Aber sind sie wirklich billig? Sind diese Klamotten nicht teuer erkauft? Von einer Mutter, die 16 Stunden lang arbeiten musste, statt bei ihren Kindern zu sein? Ist das Gerechtigkeit? Was ist denn mit unserer Bundesregierung? Sie liefern Waffen und verschiedene andere Sachen in Länder, die Menschenrechte mit Füßen treten. Es ist da okay, dass wir Christen einfach sitzen bleiben und sagen, ist nun mal halt so, was sollen wir da machen? Wir müssen ja von etwas leben. Oder sollten wir da eintreten, demonstrieren gehen, Petitionen unterschreiben, Friedensmärsche unterstützen und sagen, hier, wir zeigen Flagge, die Flagge Christi. Wir sind für Gerechtigkeit. Denn Gewalt bringt immer Gegengewalt, niemals Frieden. Jesus kam aber, um Frieden zu bringen. In Matthäus 6, Vers 33 steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und wenn ihr dann weiterliest, steht da, und alles andere wird euch zufallen. Und wovon redet Jesus? Von diesem allem anderen. Er redet von Grundbedürfnissen. Essen, Trinken, warme Kleidung, warmes Zuhause. Er redet von Wert, von Rechten, die allen Menschen zukommen müssen, dürfen, sollten. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann können wir wieder auf Jesus schauen. Auf sein Leben, wofür er sein Leben gab, für die Gerechtigkeit Gottes. Aber wisst ihr, was wir auch noch machen können? Wir können auf die systembedingte Ungerechtigkeit schauen. Was ja dafür verantwortlich war, dass er am Kreuz verurteilt wurde. Dass er überhaupt verurteilt wurde. Denn was brachte er? Den Frieden allen Menschen, Gerechtigkeit allen Menschen. Amen.